Wir haben uns das irgendwie anders vorgestellt. Das ist tatsächlich einer der Sätze, die ich auf jeden Fall mit am meisten höre. Gerade wenn ich irgendwie so einen Ersttermin habe für das Hundetraining. Und ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen, denn auch ich habe das damals bei meinem ersten Hund auf jeden Fall gedacht, weil ich eine ganz, ganz andere Vorstellung von einem Zusammenleben mit einem Hund hatte, als das heute der Fall ist. Und damit herzlich willkommen bei Dirty Paws and Happy Hearts. Ich bin Franzi, ich bin Hundetrainerin und ich mache auch Hundekaufberatungen. Das schließt natürlich nicht nur den Kauf eines Hundes ein, natürlich auch die Adoption, weil das ist hier möglich. Wichtig bei der Anschaffung eines Hundes ist mir nur, dass man sich da vorher eben viel mehr Gedanken macht, als ich das zum Beispiel damals gemacht habe. Denn Überforderungen oder auch falsche Erwartungen sind tatsächlich die meisten Abgabegründe von Hunden. Und da möchte ich vorbeugen. Ein Grund für falsche Erwartungen sind unter anderem eben auch ganz viele Mythen rund um Hunde und rund um das Zusammenleben mit Hunden. Und auf 5 davon möchte ich heute in diesem Podcast gerne einmal genauer eingehen. Und da möchte ich tatsächlich auch schon mit dem ersten Mythos starten. Und der erste Mythos, das ist auch der, der mir tatsächlich mit am häufigsten begegnet. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du den auch schon mal gehört hast. Ich kenne ihn nicht nur aus meiner Arbeit, von den Menschen und von den Hunden, die ich natürlich auch kennengelernt habe. Ich kenne ihn auch von mir selber. Und zwar Golden Retriever und Labradore sind die perfekten Familienhunde. Denn so gut wie in jeder Rassebeschreibung steht natürlich auch drin, dass es die perfekten Familienhunde wären. Aber ich muss mich enttäuschen, auch nicht jeder Labrador und auch nicht jeder Golden Retriever passt in jede Familie. Denn sie zählen vor allem auch zu den Apportierhunden, was bedeutet, dass sie ja auch zum Arbeiten gezüchtet wurden ursprünglich. Es gibt sie natürlich, die super entspannten Labradore, die ein richtig ruhiges und sanftes Gemüt haben, die immer entspannt sind und einfach so die Ruhe weg haben. Aber es gibt eben auch die, die ungebremst in alles und jeden reindonnern, die sehr körperlich sind, die oft auch gerne über individuelles Tanzen gehen, sehr aufdringlich sind und in ihrer Energie kaum zu bremsen und zu sein scheinen. Und auch das ist nicht für jede Familie was, ja. Wir haben das ja selber auch schon erlebt. Auch wir haben uns ja bei unserem ersten Hund damals oder unserer ersten Hündin Lea damals für einen Hund entschieden, also für einen Labrador entschieden. Und es war überhaupt nicht so entspannt, wie wir uns das gedacht haben. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, ich habe da meine Geschichte mit Lea und unseren Erwartungen an ein Zusammenleben mit einem Labrador und dann eben auch die Realität einmal runtergeschrieben. Das würde jetzt allerdings hier an der Stelle zu weit führen. Aber wie gesagt, das PDF, das gibt es. Das heißt, der perfekte Familienhund. 2 ehrliche Erfahrungsberichte über Erwartung und die Realität. Und einen Link dazu, den findest du in den Shownotes. Kannst du dir gerne einfach mal kostenlos runterladen. Ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen, gerade der das Zusammenleben mit Hunden noch nicht so gut kennt, auf jeden Fall sehr hilfreich und interessant ist. Ich möchte dabei gleich weitermachen und zwar mit dem 2. Mythos. Alle Tierschutzhunde sind dankbar. Das ist auch ein Mythos, der sich wirklich sehr, sehr hartnäckig hält, den ich aber auch sehr problematisch finde, gerade für die Hunde selber. Die Grundannahme dahinter ist einfach, dass Hunde dieses Konzept von Rettung kennen, und sich damit dann oder dafür dann mit lebenslanger Anhängigkeit revanchieren. Und das ist einfach wirklich, wenn man es aus verhaltensbiologischer Sicht sieht, kompletter Unfug. Denn Hunde wissen nicht, dass sie aus einer Tötungsstation in Rumänien kommen, zum Beispiel. Ja, sie haben da irgendwie keine narrative Erinnerung, wie früher war es ganz schlimm und jetzt ist es schön, also muss ich dankbar sein. Ja, sie reagieren einfach auf das, was ist, auf Reize, natürlich auch aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihres Sicherheitsgefühles, den Bindungsangeboten, die eben auch der neue Mensch dann eben mit sich bringt. Was hier dann eben als Dankbarkeit gedeutet wird, ist aber ganz oft etwas ganz anderes. Denn zum Beispiel ein Hund, der in den ersten Tagen total brav ist, total ruhig ist, ist gerade aus dem Tierschutz erstmal überfordert und so ein bisschen dissoziiert. Das heißt aber nicht, dass er zufrieden ist. Ja? Also wenn er dann irgendwie mal so richtig angekommen ist, so nach 3 bis 6 Wochen fangen die dann an, so ein Verhalten zu zeigen, weil die dann so ein bisschen angekommen sind und sich dann anders verhalten. Auch so dieses, der klebt wie eine Klette an mir, das wird auch ganz oft romantisiert, ist aber oft eine Trennungsproblematik tatsächlich, die mit einem echten Leinsdruck verbunden ist. Ne? Und das wird aber, diese Verlustangst wird dann häufig auch mit Liebe verwechselt. Und manche Hunde, die widersprechen einfach ganz generell nicht, weil sie einfach gelernt haben, dass Widerspruch nichts bringt. Das müsst ihr euch vorstellen, wie so eine erlernte Hilflosigkeit, statt jetzt wirklich ernsthaft mit den Menschen zu kooperieren. Und ich finde, dass sich die Adoptanten, wenn sie mit dieser Erwartung des dankbaren Hundes eben auch so einen Hund adoptieren, dass die sich damit selber unter Druck setzen oder vielleicht besser gesagt auch irgendwie irgendwie es schwerer machen, so ein echtes Problem irgendwie auch ernst zu nehmen und anzuerkennen. Ja, sowas wie Angst oder Reaktivität, fehlende Sozialisierung, Ressourcenverteidigung, ja. Stattdessen wird das eben alles relativiert. Auf der Gegenseite führt das natürlich auch viel zu Enttäuschung. Ne? Also der ist ja gar nicht so dankbar, der knurrt mich an. Ne? Und wenn man eben diese Erwartung des dankbaren Hundes hat, der dann aber am Ende das gar nicht so spiegelt, wie man sich das erwünscht hat oder gehofft hat oder einfach erdacht hat, dann eben auch ganz oft dazu, dass Hunde wieder abgegeben werden. Ja? Um es als einfach mal realistisch einzuordnen, so ein Tierschutzhund, ne? Manche gibt natürlich die Hunde, die sich wirklich überaus schnell binden. Ne? Es gibt aber auch die Hunde, die brauchen da wirklich nicht nur Wochen, sondern teilweise auch Monate. Manche kennen das ja auch schon, so dieses Leben im Familienverbund, ja, weil sie in ihrem Ursprungsland auch in einer Familie gelebt haben. Andere Hunde aus dem Tierschutz, die haben noch nie ein Sofa gesehen. Ja? Also das Einzige, was wirklich wichtig ist für die Haltung von so einem Hund, und das ist auch egal, ob Tierschutz oder ein Züchter, immer den individuellen Hund vor sich zu sehen. Ja, mit seiner Lerngeschichte, mit seinem Nervensystem, mit seinen Bedürfnissen und ihn nicht irgendwie, ja, so eine Dankbarkeit aufzuprojizieren. Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das eben auch versteht. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass diese Dankbarkeit auch ganz oft, ja, wie so aus marketingtechnischen Gründen auch einfach genutzt wird, ne? Weil es natürlich eine ganz tolle Emotion erzeugt beim Halter an sich und ja, dadurch eben dann aber diese falschen Erwartungen entstehen, die wir hier eigentlich nicht haben möchten. Dann komme ich zu dem dritten Mythos und zwar, dass Hunde, die mit Kindern aufgewachsen sind, kinderlieb sind. Ja, das ist auch so ein Klassiker, der in Vermittlungstexten ja häufig einfach auftaucht und der aber auch dafür verantwortlich ist, dass es Beißvorfälle gab, die einfach hätten vermieden werden können. Denn um es mal jetzt einfach logisch zu betrachten, aufgewachsen mit beschreibt jetzt erstmal nur diesen Zustand, nenne ich es jetzt mal, dass jemand zusammen gelebt hat, ja, dass man quasi koexistiert hat. Aufgewachsen mit beschreibt also keine Qualität der Beziehung. Was meine ich damit? Ein Hund kann jahrelang wirklich mit Kindern in einem Haushalt gelebt haben und dabei aber chronisch gestresst gewesen sein, ohne dass es jemand aufgefallen ist. Denn Hunde kommunizieren ein gewisses Unbehagen schon lange, bevor sie schnappen. Zum Beispiel durch Kopfabwenden, durch Lefzen lecken, durch Gähnen, sich klein machen, auch durch Rückzug. Ja? Und diese Signale werden in vielen Familien systematisch übersehen oder sogar umgedeutet, als der liebt die Kinder ja so. Er hat ganz still, wenn sie auf ihm reiten zum Beispiel. Ja, das heißt, viele denken, der ist dabei entspannt, nur weil er nicht bellt oder nicht knurrt. Dass der aber völlig überfordert, völlig gestresst ist und eigentlich schon mit seiner kompletten Körpersprache zeigt, dass er hier Abstand braucht, dass er sich nicht wohlfühlt. Das erkennen viele nicht. Ja, und dann heißt es, der ist so kinderlieb und total entspannt mit Kindern. Und wenn man dann aber mal genauer hinschaut, ist das gar nicht so. Ja, was das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man jetzt so einen Hund übernimmt und dann steht da eben in der Beschreibung, der ist kinderlieb, weil er ist ja auch die ganze Zeit mit Kindern aufgewachsen. Und dann habe ich da aber einen Hund, der irgendwie gelernt hat, dass Rückzug einfach nicht möglich ist und dass Beschwichtigungssignale eben komplett ignoriert werden und nicht wahrgenommen werden. Bis dann aber irgendwann der Punkt kommt, an dem der Hund nicht mehr beschwichtigt und dann schnappt er. Ja, was ich auch ganz wichtig finde, ist nochmal darauf einzusehen, dass es die Hunde gibt, die super gewöhnt sind an ein spezifisches Kind, eben an das Kind, was sie in ihrem Haushalt sozusagen kennengelernt haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie an Kinder generell gewöhnt sind und total offen gegenüber Kindern sind und Kinder total lieben. Ja, das einfach mal als Beispiel, das eigene Kind, was jetzt irgendwie 8 Jahre ist, auch schon ein paar Sachen gut mit dem Hund machen kann, mit dem man ja natürlich auch viel besser schon den Umgang mit einem Hund auch erklären kann, ist was völlig anderes als ein Kind, was jetzt zum Beispiel ja 3 Jahre ist, fremd ist, das kreischend angerannt kommt, vielleicht Hunde gar nicht kennt und ja einfach ein komplett anderes Individuum, eine komplett andere Spezies darstellt für den Hund als das eigene Kind, was im eigenen Haushalt lebt. Und das führt dann am Ende natürlich auch dazu, dass es so eine verzerrte Selbstauskunft gibt bei den Menschen, die den Hund abgeben. Ja, wer seinen Hund weitergibt, er schreibt natürlich selten irgendwie, war manchmal grenzwertig mit den Kids ins Profil. Das heißt, kinderlieb ist natürlich sozial erwünscht und entsprechend großzügig vergeben. Deswegen finde ich es hier auch wichtig, wirklich bei, wenn man das jetzt irgendwie eine private Annonce sieht oder so, auch dort nicht so leichtgläubig zu sein und den Hund dann einfach zu übernehmen und darauf eben zu vertrauen, dass das alles so stimmt und das muss gar nicht aus Boshaftigkeit passieren oder weil man irgendwas verschleiern möchte, was natürlich auch vorkommen kann. Es kann einfach sein, dass eben, wie ich eben schon erwähnt habe, diese Beschwichtigungssignale, Stresssignale und so weiter und so fort von dem Hund einfach nicht erkannt werden. Und nur weil er eben noch nicht geschnappt hat oder noch nicht geknurrt hat oder so, heißt es eben, der ist total entspannt mit Hunden. Ja, was will ich damit sagen? Besser ist es wirklich an der Stelle, wenn auch so eine privaten Vermittlungen immer über den Tierschutzverein laufen, mit jemanden oder mit Menschen, die den Hund eben besser einschätzen können. Und dann wirklich auch, wenn sie in die Vermittlung gehen, den Hund realistisch einschätzen, ja. Die können das dann natürlich viel, viel besser einschätzen. Und deswegen finde ich das auch ganz, ganz, ganz wichtig, nochmal an der Stelle zu sagen, das passt jetzt zwar nicht ganz zu dem Thema dieses Podcasts, aber ist natürlich generell auch ein wichtiges Thema, dass ihr daran auch immer einen seriösen Verein erkennt, dass der nichts beschönigt, sondern dass der da einfach ehrlich reinschreibt, kennt keine Kinder zum Beispiel. Ja, oder dass er eben gestresst war mit den Kindern im eigenen Haushalt. Also das nur mal am Rande. Dazu kommt natürlich, dass jetzt irgendwie so verträglich mit Kindern, ja, ist irgendwie jetzt auch keine Eigenschaft, sondern einfach auch stark kontextabhängig. Ja, das heißt natürlich, wenn der Hund Schmerzen hat, wenn der Hund ein Thema mit Ressourcen hat, ja, wenn der beim Spielen jetzt vielleicht auch irgendwie Schmerzen hat, ja, das kann natürlich trotzdem sein, dass der sonst so kinderliebe Familienhund in Sekunden zu einem Hund wird, der ja vielleicht wirklich dann doch mal schnappt, weil er sich eben unwohl fühlt. Und Kinder unter 6 Jahren können Hundesignale entwicklungsbedingt natürlich schlicht, und da kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, schlicht einfach nicht zuverlässig lesen oder respektieren, egal wie gut sie erzogen sind. Und deswegen ist es hier immer in der Verantwortung der Eltern zu gucken und da ein Auge drauf zu haben. Und eine Frage, die man sich jetzt vielleicht in dem Kontext dann einmal stellen kann, wenn es jetzt darum gibt, den Hund zu adoptieren oder zu kaufen, wie reagiert denn der Hund auf schnelle, laute oder auch unvorhersehbare Bewegungen, ja? Wie geht er mit Ressourcen um, ja? Hat er Rückzugsmöglichkeiten? Nutzt er diese Rückzugsmöglichkeiten, wenn er sie hat, ja? Ganz, ganz wichtig, wurde der oder wird der Hund vor den Kindern auch geschützt von den Erwachsenen oder muss er das selber regeln? Deswegen fände ich zum Beispiel, dass so eine ehrliche Formulierung wäre, dass der Hund bisher in einem Haushalt mit Kindern einfach gelebt hat, ohne dass es zu Vorfällen kam. Aber wie er zum Beispiel auf neue Kinder reagiert, muss vorsichtig aufgebaut werden. Das Management im Alltag, das liegt in der Verantwortung der Erwachsenen. Das ist zwar jetzt weniger marketingtauglich, weil das nicht immer unbedingt das ist, was die Menschen hören möchten. Aber das ist natürlich das, was letztendlich gerecht dem Hund gegenüber ist, gerecht den Kindern natürlich vor allem gerecht gegenüber ist und den Erwachsenen natürlich auch. Es ist einfach fair, es realistisch zu betrachten und nicht durch so eine rosarote Brille. So, dann sind wir auch schon bei Mythos hier. Welpen schlafen den ganzen Tag. Ja, das stimmt eben nicht ganz so. Auch ich habe das gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, als ich damals meine erste Hündin aufgenommen habe. Das war ja auch ein Welpe. Und der Mythos an sich, der hat zwar einen wahren Kern, führt aber irgendwie auch zu falschen Erwartungen. Denn richtig ist natürlich, dass Welpen einen enormen Schlafbedarf haben. Ja, so 20 Stunden am Tag circa. Manche brauchen sogar mehr. Und Schlaf ist in dieser Phase ganz, ganz wichtig für die Entwicklung, für die Gehirnreife, durch den ganzen Reizen. Die ganzen Reize, die müssen verarbeitet werden. Es ist fürs Wachstum enorm wichtig, fürs Immunsystem. Das heißt, wenn ein Welpe wirklich zu wenig schläft, dann ist das wirklich ein Problem. Und einer der häufigsten Stressoren, mein Gott, schwieriges Wort, in den ersten Monaten. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass man irgendwie denkt, ja, der schläft dann schon irgendwie alleine, wenn er müde ist. Aber genau das ist eben bei den allerwenigsten Welpen der Fall. Denn was tatsächlich eher passiert ist, dass sich so Welpen einfach noch nicht zuverlässig selbst runterfahren können. Ne? Es ist einfach eher so, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel reizüberflutet sind, nicht irgendwie in Schlaf gehen, sondern genau das Gegenteil auf der Fall ist. Ne? Die werden hektisch, die beißen in die Hosenbeine, die bekommen Zoomies. Also oft hört man das ja auch, ne? Gerade abends, dass sie dann so aufdrehen. Und das wird dann ganz oft aber missverstanden, als irgendwie, der hat heute noch nicht genügend Action gehabt, der wurde nicht richtig ausgelastet, woraufhin dann noch mehr folgt, was dem Welpen dann aber nur noch mehr zu viel ist. Also so ein richtiger Teufelskreis, sage ich jetzt mal. Und ich habe das selber auch erlebt, ne? Wenn so ein Welpe überfordert ist und massiv gestresst ist mit den ganzen Reizen und dies und das und tralala, meine Güte, da kommt man echt, das ist wirklich wie mit einem Baby, auch an seine Grenzen. Ja? Und im Prinzip kann man das wirklich auch wie mit einem Kleinkind vergleichen. Dann ist es ja auch einfach so, ne? Der Welpe kommt an und dann ist der ja in so einem Alltag, wo natürlich auch die Tür klingelt. Vielleicht sind da noch andere Tiere im Haushalt, Kinder. Ja, wenn wir jetzt hier über Familien sprechen, ein Besuch kommt, der Staubsauger geht an. Auf den Gassi-Runden passiert ja dann auch einiges. Das heißt, der Hund ist komplett konstant Reizen ausgesetzt. Und ein Welpe, der im Wohnzimmer auf seiner Decke liegt Heißt nicht, dass der auch schläft automatisch. Ne? Es kann natürlich trotzdem sein, dass der weiter döst und trotzdem alles registriert, was um ihn herum passiert. Ein echter Tiefschlaf, ja, das passiert gar nicht so oft, wie wir das vermeintlich dann im ersten Moment immer denken. Und ein Welpe, der zu wenig schläft, der lernt natürlich dann auch ja, generell schlechter. Ne? Der kann seine Impulse schlechter kontrollieren, der kann schlechter alleine bleiben. Also wirklich so viele ja, Probleme oder Themen in den ersten Monaten entstehen wirklich aufgrund des Schlafmangels. Und deswegen ist es wirklich so, und das möchte ich jedem, der einen Welpen aufnimmt, ganz, ganz dolle mitgeben, weil das habe ich komplett unterschätzt. Dieser Welpenschlaf, ja, der muss wirklich aktiv gemanagt werden und wir sind dafür verantwortlich, für diese Ruhezeiten strukturiert zu sorgen. Und dafür muss man am Anfang auf jeden Fall sorgen. Und dann sind wir auch schon bei Mythos 5. Wenn man genug Liebe gibt, dann klappt das alles. Ich sag's dir ganz klar und ganz direkt, Hundeliebe allein, die reicht nicht. Ne? Wir glauben, dass so ein Hund irgendwie, ja, der, wenn der nur genug Zuneigung bekommt, dass der sich dann schon bestens entwickelt und damit hat er ja alles, was er braucht. Ne? Zum Lernen, zum Wachsen. Und ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich das so sage, weil natürlich ist es total wichtig, dass wir unserem Hund natürlich auch lieben. Das passiert meistens ganz automatisch. Da muss man sich gar nicht so anstrengen. Das Problem ist aber, dass diese Liebe alleine kein Training ersetzt und keine Erziehung ersetzt. Ne? Im Endeffekt ist es einfach eine Emotion, ja, aber das ist jetzt natürlich, ich sag mal, na, wie soll ich das sagen, keine Technik sozusagen, mit der man jetzt irgendwie ein Verhalten verändert oder eine Angst auflöst oder dem Hund irgendwie beibringt, in dieser Welt zurechtzukommen, nur weil man den liebt. Ja, so ein Hund lernt ja nicht durch unsere Gefühle, ne? Die lernen durch Konsequenzen, durch Wiederholung, durch klare Kommunikation, durch Sicherheit, sowohl körperlich als auch emotional. Und wenn er jetzt ja, mal ein Beispiel haben wir zum Beispiel, ne? Nehmen wir mal Geräuschangst. Ja, das ist ein Hund aus dem Auslandstierschutz, der einfach vielleicht auch traumatisiert ist oder Unsicherheiten halt einfach im Alltag generell hat. Ne? Der braucht natürlich wirklich auch ein systematisches Training. Der braucht ganz viel Management am Anfang natürlich. Auch manchmal brauchen die sogar tierärztliche Unterstützung. Also so ein Ich liebe dich ganz doll, das reicht nicht, ja. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man das aber so denkt, ne, und den Hund dann wirklich auch, ja, mit seiner Liebe, sage ich jetzt mal quasi, ich will gar nicht sagen erdrückt, aber wenn das dann auch in so ein Mitleid, ich glaube Mitleid ist das richtige Wort, so Mitleid gibt und man den Hund dann wirklich auch irgendwie permanent streichelt und tröstet und auch der arme Hund, ne, dann kann das so eine Unsicherheit wirklich auch verstärken, weil der Hund dadurch nicht lernt, dass die Welt eigentlich okay ist, auch wenn du ihn liebst. Ja, was durch diese Hundeliebe aber auch ganz oft passiert, ne, oder so die sich durch dieses Denken eben, dass Hundeliebe alleine ja eben reicht und man den Hund dann sozusagen in seinem Alltag, im Leben irgendwie alles erlaubt, ne, weil er soll sich ja wohlfühlen. Das sind Hunde, denen wirklich auch auf Grenzen fehlen. Damit meine ich jetzt nicht dominantes Machtgehabe, ja, und wir müssen jetzt hier der massive, strenge Mensch sein gegenüber dem Hund. Das meine ich nicht. Aber trotzdem meine ich, dass natürlich auch Hunde einfach so einen, ich nenne es mal Rahmen brauchen. Ansonsten, und das sieht auch bei jedem Hund anders aus, ja. Ansonsten leben die oder fühlen die sich auch sehr überfordert. Ne? Die müssen ständig alles selbst entscheiden, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Müssen irgendwie alles managen. Und obwohl du ihn liebst, kann das dazu führen, dass das eben, dass er sich eben nicht wohlfühlt, ja. Und die fiese Kehrseite ist ja jetzt mal, was ist denn, wenn jetzt in der Erziehung irgendwas nicht klappt? Oder im Training, fragt man sich, dann hat man irgendwie zu wenig geliebt. Also viele Halter machen sich dann irgendwie tatsächlich auch viele Vorwürfe oder verleugnen auch echte Probleme. Und beides hilft dem Hund nicht, ja. Und was natürlich auch passiert ist, und das kann ich jetzt mal als Trainersicht sagen, ne, das ist ja auch so eine professionelle Hilfe, irgendwie auch entwertet. Ne? Wenn wer glaubt jetzt, dass Liebe reicht, sag mal. Und was dann eben auch passiert ist, ist, dass es dort eben so ist, ne, dass die Menschen eben denken, ja, ich brauche keinen Hundetrainer, ich brauche keine Hilfe. Ne? Meine Liebe alleine, die reicht ja schon und geht dann eben viel, viel, viel später erst zu einem Trainer oder auch zu einem Verhaltenstherapeuten. Oft ist es dann aber so, dass dann eben schon, ja, die Eskalationen sehr weit vorgeschritten sind, was halt einfach vieles dann auch vermeidbar gewesen wäre. Ja, deswegen natürlich wollen Hunde auch Liebe und die empfangen sie natürlich auch. Was Hunde aber auch brauchen, neben dieser ganzen Zuneigung, ist natürlich eben, wie ich auch schon gesagt habe, eine gewisse Vorhersehbarkeit, eine klare Kommunikation, jemand, der Entscheidungen auch abnimmt an der einen oder anderen Stelle, dem Hund aber auch einen Rahmen gibt, natürlich auch zu wachsen, der ja, braucht eine angemessene Auslastung, Ruhe, haben wir ja auch schon gesagt, Grenzen, die fair sind, die nachvollziehbar sind, Menschen, die hinstauen, so ehrlich hinschauen und nicht immer alles so interpretieren, meine ich jetzt. Also um es jetzt nochmal so runterzubrechen, Liebe ist natürlich auch wichtig im Zusammenleben mit Hund. Da braucht man meistens auch nicht viel tun, weil das passiert ganz, ganz schnell, vor allem bei den Menschen, ne? Aber natürlich ersetzt sie am Ende einfach kein Wissen und auch keine Trainings- oder Erziehungsarbeit. Ja? Das bedeutet auch nicht, dass irgendwie ein Hund, der Grenzen gesetzt bekommt, dass der weniger geliebt wird. Ne? Dieses Dauerschmusen und die permanente körperliche Zuneigung auch, ist tatsächlich so, dass die meisten Hunde das gar nicht möchten oder zumindest nicht in der Menge, in der viele. Also viele Hunde fühlen sich auch wirklich overtouched und auch so dieses Tätscheln und Streicheln als Belohnung ist tatsächlich in den allermeisten Fällen so, dass der Hund das gar nicht als Belohnung sieht, weil es ihm einfach unangenehm ist. Ja? Aber wir machen das halt, weil wir durch diese körperliche Zuneigung eben auch unsere Liebe zeigen. Aber das heißt nicht, dass wir unseren Hund den ganzen Tag anfassen müssen. Ja, und damit würde ich auch ganz gerne schon den 5 Mythos sozusagen hiermit abschließen. Das waren die 5 Mythen für diesen Podcast. Und auch wenn ich darüber spreche, dann denke ich irgendwie, ach Mensch, das klingt alles so hart, irgendwie auch gar nicht so schön. Und vielleicht denkst du jetzt, Mann, die Franzi, die macht mir richtig Angst vor einem Hund. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf einen Hund. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich möchte einfach nur, dass weniger Hunde abgegeben werden aufgrund der falschen Erwartungen, die man vielleicht auch hat. Ne? Und wenn Erwartungen und Realität dann eben so aufeinanderprallen und das irgendwie so sehr auseinanderdriftet, dann ist es eben so, dass der Hund dann doch schneller wieder weg muss, als er vielleicht wieder da, als er da war. Und das möchte ich eben vermeiden und das kann auch vermieden werden, wenn wir zum Beispiel über diese Mythen, wie wir es jetzt in diesem Podcast gemacht haben, einfach mal sprechen, wenn wir sie auseinandersehen und wenn wir uns als Halter einfach mal vorher ehrlich fragen, wie wir uns das Leben mit einem Hund eigentlich so vorstellen und einfach mal darüber nachdenken, was bedeutet denn Familienhund eigentlich? Was erwarte ich denn da? Was habe ich da in meinem Kopf? Ne? Ist das jetzt ein Hund, der die Kinder einfach nur erträgt? Ist das einer, der die ganze Zeit mitspielt mit denen? Ist das einer, der sich der Familie unterordnet? Einer, der Trubel mag? Oder einer, dem die Familie ihr Tempo anpasst? Also du siehst schon, das sind so viele Fragen. Und jeder von uns hat da eben auch ganz unterschiedliche Erwartungen, ganz unterschiedliche Bilder. Und das führt eben dazu, dass es diesen einen perfekten Familienhund, ja, den gibt es nicht. Es gibt deinen Hund, der dann eben auch gut zu dir passt, in die Familie mit reinpasst. Und das hängt aber auch ganz maßgeblich davon ab, wer du eigentlich bist, ne? Wer die Familie ist, wie euer Alltag aussieht, was ihr ja auch tragen könnt, was ihr umsetzen könnt, wem ihr vielleicht auch gerecht werden könnt. Das sind so die Fragen. Und gerade weil ich das Thema so, so, so wichtig finde, halte ich am 10. Juni auch ein Webinar. Um 19.30 Uhr startet das. Das ist ein Live-Webinar und da geht es einfach um das Thema Familienhund gesucht. Worauf muss ich achten? Es geht 90 Minuten und es richtet sich einfach genau an die Menschen, die nicht einfach schnell irgendwie so ein Lifehack-Listchen wollen, ja, sondern irgendwie Familien, die wirklich verstehen wollen, was sie da eigentlich machen mit ihrer Entscheidung, einen Hund aufzunehmen, ne, bevor sie sich entscheiden. Das bedeutet, ich würde wirklich darüber sprechen, was steckt hinter diesem Begriff Familienhund? Der gibt es den eigentlich wirklich? Kleiner Spoiler, den gibt es nämlich nicht, habe ich ja auch schon gesagt. Ich sage euch ganz konkret, was ihr euch als Familie auch für Fragen stellen müsst, was ihr euch ehrlich anschauen müsst, bevor ihr den Hund sucht, ja, worauf es bei der Auswahl ankommt, ne, welcher Weg zu eurem Hund passt, ne, ob das Züchter ist, Tierschutz, Tierheim, worauf muss man da achten, was ist in den ersten Wochen vor allem wichtig. Du wirst jetzt in dem Webinar keine Rasseliste bekommen, ich werde dir keine Rasse sagen, aber was du bekommst, ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Klarheit, was dieses Thema angeht, ganz, ganz viel Input und ja, viel zum Nachdenken, viel zum Mitnehmen. Das heißt, wenn du jetzt auf der Suche nach einem Hund bist, ja, dann empfehle ich dir dieses Webinar wirklich sehr. Wer dabei sein möchte, der findet den Link in den Shownotes und meldet sich darüber direkt an. Wie gesagt, in den Shownotes findest du auch das PDF, wenn du das noch nicht hast. Da habe ich ja auch schon drüber gesprochen. Aber bevor wir Schluss machen, möchte ich einfach dich noch um was bitten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne. Das heißt, wenn jetzt deine Freundin vielleicht auch schon seit Monaten über einen Hund nachdenkt oder deine Schwester gerade auch einen Welpen sucht, dann schick sie doch gerne weiter. Oder ja, schick's Freunden, die vielleicht auch schon lange drüber nachdenken, vielleicht auch den Link zum Webinar. Denn diese Themen, über die wir hier sprechen oder über die ich eben auch im Webinar spreche, die müssen ausgesprochen werden. Genau, damit Leute eben nicht dieselben, ich will es gar nicht, Fehler machen, aber ich sag mal, einfach von den Erfahrungen von anderen Menschen profitieren können. Und am Ende ist es ja auch so, dass der Hund einfach ganz, ganz viel davon hat, wenn sich die Halter intensiv mit dem Thema Hundehaltung und den Bedürfnissen von Hunden auch auseinandersetzen. Auch darüber spreche ich im Webinar. Und Genau, an der Stelle möchte ich mich dann gerne aus der heutigen Podcast-Folge verabschieden. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und dann hören wir uns in der nächsten Folge.